Liebe Zuhörer, im Rahmen der diesjährigen Ostertage wollen wir uns mal mit einer Person in der Passionsgeschichte befassen, die man sonst so im Rahmen der Passionsgeschichte weniger auf dem Schirm hat, nämlich Barabbas. Die Situation von Barabbas war folgende. Jesus war verhaftet worden, steht vor Pilatus, dem römischen Prokurator von Judäa, frühmorgens und war die ganze Nacht davor verhört worden und das Passafest bricht an. Jetzt bestand die Gewohnheit, dass der Statthalter an jedem Passafest einen Gefangenen amnestierte, den das Volk sich wählen konnte. Und Pilatus versuchte auf diese Weise an einem Urteilsspruch über Jesus vorbeizukommen. Die Hohepriester aber stachelten die Volksmenge auf, dass die fordern, dass Barabbas freigelassen wird. Welche hochinteressanten Parallelen es zwischen Barabbas und Jesus gibt, welche eklatanten Unterschiede und was wir für Ostern daraus lernen können und was das mit der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge zu tun hat, das erklärt uns Professor Dr. Stefan Holthaus, der Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Seien Sie gespannt auf wahrscheinlich neue Einblicke in die Person des Barabbas. So, ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Holthaus, und freue mich auf das Gespräch über diese, ja, eigentlich kann man sagen, Randfigur in der Passionsgeschichte.
Ja, ich freue mich auch.
Herr Holthaus, was wissen wir eigentlich über Barabbas? Wer war dieser Mann?
Es ist erstaunlich, die Bibel sagt eigentlich gar nicht so viel über ihn, aber die paar wenigen Hinweise sind sehr aufschlussreich. Also einmal heißt es in Lukas 23, Vers 19 über Barabbas, er war ein Aufrührer, der in der Stadt gewesen war und ins Gefängnis geworfen war. Dieses Wort Aufrührer, Unruhestifter könnte man auch übersetzen oder Revolutionär. Der Troublemaker steht eigentlich für den Freiheitskämpfer. Flavius Josephus hat einmal die Zeloten, die damals die wichtigste und bekannteste Widerstandsbewegung war, im damaligen Israel als Lestes bezeichnet, also als Aufrührer. Das ist genau der Begriff, der in Lukas 23 verwendet wird. Und deswegen sagen viele Ausleger auch, dass Barabbas einer dieser Zeloten war, der Anhänger der Zeloten war, dieser Widerstandsgruppe. Und die waren eine große Bedrohung für Rom, für Pontius Pilatus. Die Zeloten bekämpften zum Beispiel die Steuereinnahmenpolitik der damaligen Zeit. Die Juden mussten ja Steuern geben, auch für die Römer. Und das war für die Zeloten undenkbar. Also er war offensichtlich ein Freiheitskämpfer, ein Widerstandskämpfer. Und man muss aber über die Zeloten wissen, sie waren auch eine religiöse Gruppe. Also sie verbanden ihren Widerstandskampf auch mit einem Freiheitskampf und wollten auch das Heil den Juden bringen. Die meisten Zeloten waren Pharisäer, aber politisierte Pharisäer und so auch Barabbas. Man sieht das auch daran, dass diese Zeloten oft auch messianische Titel bekamen in ihrem Namen. Wir kennen einen Simon Bar Kochba, das ist der Sternsohn zum Beispiel, ein bekannter Zelot. Und sie waren vor allen Dingen konsequent, sie waren radikal. Sie gingen für ihre Überzeugung auch in den Tod. Und das bekannteste Beispiel kennen viele ist Masada, diese Festung am Toten Meer, wo ja dann viele Jahre später die Juden Widerstand leisteten gegen die römische Besatzung und dann auch in den Freitod, in den Suizid gegangen sind, weil sie nicht in die Hände der Römer fallen wollten. Also wir wissen einiges über die Zeloten und deswegen auch einiges über den Barabbas.
Jetzt standen ja beide vor Pilatus. Was wissen wir darüber, welches Bild Pilatus eigentlich von Jesus hatte?
Ja, das Interessante ist, dass für Pilatus, der ja in religiösen Fragen jetzt nicht so unbedingt die großen Kenntnisse hatte, dieser Barabbas und dieser Jesus ja unglaublich viele Ähnlichkeiten hatten. Denn auch Jesus stand ja wegen Aufruhr vor Gericht, also genauso wie Barabbas. In Lukas 23 heißt es auch über Jesus, die Menge sagte, er wiegelt das Volk auf. Also er ist auch so etwas wie ein Widerstandskämpfer, wie ein Freiheitskämpfer. Und das war für Pilatus verwirrend, dass beide ähnliche Ziele hatten. Also Jesus war ja auch so etwas wie ein Freiheitskämpfer. Und was ganz frappierend für Pilatus war, ist, dass auch von Jesus ja behauptet wird, er wehrt die Menschen, dass sie dem Kaiser Steuern geben sollten. Also genau dasselbe wie bei den Zeloten. Auch Jesus, das stimmte zwar nicht, aber bei ihm ging das Gerücht ja rum über ihn, dass er auch gegen die römische Besatzung war. Und genauso wie Barabbas hat Jesus ja auch das Heil den Menschen angeboten. Also er war ja auch ein religiöser, ein hochreligiöser Mensch und genauso wie Barabbas auch ein überzeugter Mensch und im guten Sinne auch ein radikaler Mensch, der sagte, es ist auch so, dass der Glaube das Wichtigste im Leben ist. Und so kann ich mir vorstellen, war Pilate schon ziemlich verwundert und verwirrt, als es dann hieß, Jesus der Christus oder Barabbas.
Das ist erstaunlich, dass es offensichtlich da für Pilatus, wie Sie gesagt haben, offensichtlich erstaunliche Parallelen zwischen Jesus und Barabbas gibt. Jetzt haben Sie auch mal darauf hingewiesen, dass es sogar eine Namensähnlichkeit gibt. Was hat es damit auf sich?
Ja, da muss man ein bisschen genau in den Text schauen, denn der Name Barabbas ist ja tatsächlich so eine Art messianischer Titel. Das heißt, übersetzt Sohn des Vaters, und zwar des himmlischen Vaters, des liebenden Vaters. Das ist ja eine Zusammensetzung aus Bar und Abba. Und Abba, das kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen in der Bibel, bedeutet ja liebender Vater oder Vater im Himmel. Hier genau. Und Bar ist Sohn. Also dieser Barabbas hieß Sohn des Vaters im Himmel oder Sohn des liebenden Vaters. Und Jesus war ja eigentlich auch ein Barabbas. Er war ja tatsächlich leibhaftig der Sohn des liebenden Vaters im Himmel, den er auch in Markus 14 dann selber mal in einem Gebet als Abba, lieber Vater, bezeichnet. Also man könnte sagen, so im Nachnamen, im Titel waren die beiden Personen erstaunlich gleich, Barabba und Jesus, eben der Sohn des himmlischen Vaters. Was noch frappierender ist bei der ganzen Sache, ist allerdings die Sache mit dem Vornamen. Denn in einigen älteren Manuskripten lesen wir, dass Barabbas auch den Vornamen Jesus getragen hat. Und Jesus heißt ja Heil oder Rettung. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie das für Pilatus war. Da steht also ein Jesus Christus vor ihm, der Sohn des himmlischen Vaters, und ein Jesus Barabbas, der ja auch der Jesus des Vaters im Himmel ist. Also verwirrender geht's eigentlich nicht, dass die beiden Leute, die vor ihm standen, sowohl in der Sendung wie auch im Namen quasi identisch waren.
Das ist wirklich erstaunlich und wahrscheinlich kaum einem bekannt so. Wo liegen aber jetzt, nachdem wir die Gemeinsamkeiten betrachtet haben, die Unterschiede zwischen dem Jesus Barabbas und Jesus dem Christus?
Ja, das ist natürlich jetzt das Wichtigste und gerade angesichts von Karfreitag etwas, was man unglaublich betonen muss. Interessant ist vielleicht, die Lösung für die Frage liegt in der Apostelgeschichte, denn Barabbas kommt nochmal vor in der Bibel. In der Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 14, da heißt es über die Juden, ihr habt den Heiligen und den Gerechten, also Jesus den Christus, verleugnet und batet, dass man euch, und hier steht jetzt, den Mörder schenkte sogar, also überspitzt. Das heißt, obwohl beide äußerlich wie von der Sendung her totale Parallelen hatten, gibt es keine größeren Unterschiede als zwischen Jesus Barabbas und Jesus dem Christus. Der eine ist derjenige, der uns himmlisches Heil und himmlische Rettung gibt und der andere nur irdische Befreiung versprochen hat. Der eine ist ein Mensch und der andere behauptet von sich, dass er Gott ist. Der eine ist derjenige, der gestorben ist und nicht auferstanden. Und bei Karfreitag muss man immer Ostern damit denken, der jetzt im Himmel zu Rechten des Vaters sitzt und der uns erlöst hat. Also wichtig ist mir hier der Punkt. Es können zwei Dinge sehr ähnlich aussehen und vielleicht auf den ersten Blick sogar identisch sein. Aber wenn man genauer hinschaut, geht bis himmelweite Unterschiede.
Wenn man sich jetzt unsere heutige Welt und Zeit anschaut, was würden Sie sagen, was kann man von dieser Geschichte auf heutige Phänomene unserer Gesellschaft anwenden?
Ja, ich halte die Geschichte für hochaktuell. Denn wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo man ja kaum noch Wahrheit und Lüge voneinander unterscheiden kann. Das hängt mit den technischen Fortschrittsdingen zu tun. Man kann heute Bildprogramme ja so geschickt einsetzen, dass man alles manipulieren kann im Bild. Und auch die ganze Propaganda, die im Augenblick läuft, wir sehen das zum Beispiel in den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und mit Russland oder auch Israel und Gaza mit dem Hamas. Man versucht ja heute durch Fake News oder durch tendenzielle Berichterstattung oder durch Einseitigkeiten auch in der Berichterstattung bestimmte Wahrheitsmuster zu setzen oder zu zerstören. Aber das ist in Deutschland genauso. Es ist oft bei ideologischen Gruppierungen, die versuchen, Meinungen zu bilden, indem sie die Wahrheit verdrehen oder Halbwahrheiten in die Welt setzen, was für den Normalsterblichen kaum zu durchschauen ist und zu widerlegen ist. Und deswegen halte ich es für eine der Hauptaufgaben, auch für uns Christen heute, dass wir wieder lernen, Wahrheit und Lüge voneinander zu unterscheiden. Hinter die Kulissen schauen und Leute durchschauen, Meldungen genau zu prüfen. Auch in christlichen Kreisen gibt es Fake News. Ich sage das mal sehr offen hier, auch Verschwörungstheorien, die hochproblematisch sind. Und da sind wir gefordert, die Gabe der Geisterunterscheidung einzusetzen, um hinter die Kulissen zu gucken, um Menschen Orientierung zu geben und die Wahrheit wirklich Wahrheit sein zu lassen.
Lassen Sie uns das zum Schluss nochmal ganz praktisch werden. Wie kann man jetzt ganz konkret im Alltag, auch auf der Grundlage dessen, was Sie gerade geschildert haben, Wahrheit von Lüge unterscheiden? Das ist ja nicht immer so einfach.
Nein, das ist nicht einfach. Aber ich glaube, es ist notwendig und wichtig und da sind wir alle gefordert. Also zunächst würde ich raten, mal alle Meldungen, auch gerade Meldungen, die über die sozialen Medien gehen, mit Besonnenheit zu prüfen und nicht gleich weiter zu verbreiten. Es ist ja so leicht, einfach weiterzuleiten oder Dinge zu teilen. Ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Besonnenheit ist heute eine Tugend, die wir dringend brauchen. Wie prüft man so etwas? Manchmal reicht es ganz einfach, wenn man auch im Internet mal ein bisschen googelt, sich mal eine andere Sicht anschaut, wenn man seriöse Quellen auch wählt und nicht einfach alles abschreibt oder weiter posaunt, was aus irgendwelchen Quellen kommt. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, bevor man was teilt. Denn manche Fake News lösen sich ja innerhalb von Stunden auf und werden auch als irrelevant entlarvt. Also hier ist die Geschwindigkeit, glaube ich, auch ein Problem in unserer Zeit. Ich rate dazu, immer sehr besonnen und auch mit klarem Kopf die Dinge erstmal stehen zu lassen und zu prüfen. Und wenn man ehrlich gesagt dann auch nicht weiß, ist es jetzt Wahrheit oder Lüge, dann einfach nichts machen. Also nicht einfach in diese Falle tappen, indem man Dinge weiter verbreitet, auch nicht in der Gemeinde, sondern einfach darauf wartet, dass Leute, die mehr Ahnung haben von der Sache, die Dinge dann aufklären. Ich glaube, da ist schon ganz großer Wert in der Diskussion, wenn wir uns nicht daran beteiligen. Ich rate sehr auch, dass man seinen Verstand schult, indem man ganz nah an der Bibel ist. Denn ich glaube, je mehr wir biblisches Wissen und biblische Erkenntnis in uns tragen, desto mehr hat man auch eine Sensibilität, um zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Ich habe das oft gemerkt bei weisen Leuten, auch in unserem Gemeindekontext, die viel mit Jesus unterwegs sind und mit seinem heiligen Wort unterwegs sind, dass sie verspüren, ob da was dran ist oder nicht. Das hilft schon sehr. Sachlich, neutral auch Experten fragen, soweit das möglich ist, auch in meinem Umfeld. Ich glaube, dass wir unserer Gesellschaft einen ganz großen Dienst erweisen könnten, wenn Christen dafür bekannt sind, dass sie Wahrheit und Lüge gut voneinander unterscheiden können. Und wenn ich noch auf Barabbas nochmal zu sprechen kommen darf, was mich fasziniert bei diesem Mann ist ja auch Folgendes. Wenn einer in der Weltgeschichte am eigenen Leib erlebt hat, dass es stellvertretende Sühnung der Schuld gibt, dann ist es eigentlich Barabbas. Denn er war ja verurteilt, er war ja ein Verbrecher und er wurde frei durch den, der ja ohne Schuld war und konnte wieder in Freiheit leben. Aber das gilt ja auch für uns alle, nicht nur für Barabbas. Und das ist der Sinn und der Wert von Karfreitag, da stirbt ein Unschuldiger für uns Schuldige und macht uns frei und macht uns als Erlöste, dann auch befähigt er uns, ein Leben in Fülle zu leben. Und das beste Beispiel aller Zeiten ist eigentlich Barabbas.
Herr Holthaus, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch über eine Figur im Rahmen der Ostererzählung, die vielleicht sonst nicht so auf dem Schirm des einen oder anderen ist. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.